Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen euch. Unser Losungswort für dieses Jahr stammt vom Apostel Paulus und ist aus dem ersten Brief, die Gemeinde in Korinth. Ich lese uns diesen Vers vor und lese aber auch den Vers zuvor mit, denn diese beiden Verse gehören ja unmittelbar zusammen. Seid wachsam, steht fest im Glauben, seid mutig, seid stark. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Als ich das Losungswort so in diesem Zusammenhang mit der Jahreslosung gelesen habe, da habe ich gedacht, da hat der olle Paulus aber mal noch so eine richtige Bombe krachen lassen. Damit zeigt er eigentlich allen Menschen, allen Generationen eigentlich bisher, so ein bisschen die rote Karte. Alles, was wir tun, in Liebe tun, wer schafft denn sowas? Ich nicht. Also, wollen wir uns mal heute in einem ersten Teil mal anschauen, wie Paulus überhaupt mit den Korinthern zusammengekommen ist und was ihn zu seiner Aussage in diesem Brief da so bewogen hat, wie sie also zustande gekommen ist. Etwa 5 Jahre vorher, da war Paulus mit Silas, Timotheus unterwegs auf ihrer zweiten Missionsreise durch Kleinasien. Aber Gott zeigt ihm, dem Paulus im Traum, dass er doch lieber nach Mazedonien in Griechenland gehen soll. Das war schon ein Schritt, ein nicht ganz gewöhnlicher. Es war zwar alles römisches Reich, muss man mal so sagen, aber es ging irgendwo auch von Asien nach Europa, das Evangelium. Ja, und auf dieser Reise, die sie dann auch in Griechenland weiter fortgesetzt haben, da kamen sie dann auch nach Korinth. Und er tat halt auch dort, was er eigentlich immer und überall getan hat, nämlich von Gott, von Jesus Christus erzählen. Ja, und es geschah. Eine Gemeinde entstand in Korinth und entwickelte sich. Korinth war zwar schon eine alte Stadt, aber sie wurde 146 vor Christus von den Römern total zerstört. Und sie liegt auch wieder auf so einer kleinen Landenge zwischen der Halbinsel Peloponnes im Westen und dem Festland im Osten. Wir sehen also diesen schmalen roten Strich, heute bekannt durch den Kanal von Korinth. Das ist ungefähr so, als wenn man mit einer Säge da ein Stück vom Land rausgeschnitten hat, damit sie besser halt durchfahren können. Also Korinth wurde erst wieder 40 vor Christus wieder neu besiedelt und aufgebaut. Da war vorher nichts. Die Stadt war also zu dem Zeitpunkt, als Paulus da war, nahmal gerade so vielleicht 100 Jahre alt. Paulus blieb ja ein Jahr oder ein anderthalbes ungefähr da in der Stadt. Und diese Bevölkerung, diese neue Siedler in Korinth, das waren damals Freigelassene oder vielleicht auch Abgeschobene aus Rom. Und dazu hatten sich natürlich noch andere Menschen aus aller Herren Länder da angesiedelt und es war eine pulsierende, sogar schon als reich bezeichnete Handels- und Hafenstadt entstanden. Mit viel Lebensfreude und Freiheiten. Aber es fehlt hier eine alteingesessene, eine bodenständige Bevölkerung und eigentlich jede bürgerliche Tradition. Ich habe es gesagt, die Leute kamen aus aller Herren Länder, von überall her. Jeder bringt etwas von seiner Geschichte mit, von seiner Tradition, aber eine gemeinsame gab es nicht. Und das führte zu einem üppigen und lockeren Leben, das geradezu sprichwörtlich war. Korinthisieren nannte man das, also wie ein Korinther leben. Und das bedeutete, ein zügelloses Genussleben zu führen. Vor allem im geschlechtlichen, im sexuellen Leben gab es kein Maß und keine Grenzen. Korinth war auch berüchtigt für diese sexuelle Freizügigkeit. Es stand der große Tempel der Aphrodite dort. Und es steht geschrieben, dass etwa 1000 Priesterinnen der Göttin den Männern zur Verfügung standen. Keine guten Vorzeichen. Aber in diesem, ich sage es ganz bewusst, fragwürdigen Umfeld hatte Paulus angefangen, die gute Nachricht von Jesus zu predigen. Und neben dieser reichen Oberschicht, die es wahrscheinlich immer und überall gibt, gab es auch eine normale Mittelschicht, eine arme Schicht. Es gab Sklaven, es gab also alles und die sozialen Unterschiede waren sehr gravierend. Und ich muss es wiederholen, das Wunder geschah, eine große Gemeinde entstand. Und am Anfang war eigentlich wie so oft alles Liebe. In Klammern, Friede, Freude, Eierkuchen. Aber bald merkten die Frischbekehrten, dass dieses neu erlangte christliche Leben nicht so im Selbstlauf und von allein weiterwuchs. Ihre damals und auch unsere heute, unsere alte Natur, die wurde ja durch die Bekehrung, durch die Wiedergeburt nicht einfach ausgelöscht, sondern sie macht, je nachdem, wie wir in unserer Art, in unserem Charakter sind, uns auch öfters wieder mal zu schaffen. Wir kennen dieses berühmte Wort von Luther, der alte Adam wurde zwar bei der Taufe ersäuft, aber das Biest kann ja schwimmen. Der Apostel Paulus hatte nun, er war inzwischen in Ephesus, vom Zustand in der Gemeinde erfahren. Und er hat nun an die Korinther einen langen Brief geschrieben. In unserer Bibel 16 Kapitel. Nun schreiben wir heute kaum mehr einen Brief mit der Hand. Mit Computer geht das ganz schnell. Da kann man Sätze hier raus, da reinmachen. Das ist alles handgeschrieben. Und das musste in einer logisch verständlichen Reihenfolge sein. Das war eine gewaltige Arbeit. Es ist der erste und bestbezeugte Brief von Paulus. Und nun kommt eben unsere zwei Verse am Epilog, also zum Schluss des Briefes, nochmal so einfach zwischenrein, zwischen Reiseplänen, zwischen letzten Ermahnungen vielleicht und Grüßen, stehen unvermittelt diese beiden Verse, die es wirklich echt in sich haben. Seid wachsam, steht fest im Glauben, seid mutig, seid stark. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Ihr Lieben, es war schon allerhand, was Paulus da den Korinthern in seinem Brief geschrieben und auch zugemutet hat. Aber er sieht halt, wie auf diese lebendige und wachsende Gemeinde große Gefahren zukommen. Da gibt es ganz verschiedene Glaubensrichtungen, da gibt es verschiedene Lieblingspastoren, etliche Gemeindeglieder führen einen lockeren Lebenswandel, es geht im Gottesdienst hoch her, es werden Zweifel an der Auferstehung der Toten laut und so weiter und so fort. Da habe ich so gedacht bei diesem Vorbereiten, beim Arbeiten, das sind eigentlich so viele Punkte dabei, die uns heute auch ziemlich bekannt vorkommen. Und Paulus kann eigentlich gar nicht anders. Er nimmt zu all diesen Dingen, die er erfahren hat, nimmt er Stellung und er versucht, das Gemeindeleben wieder ein Stück zu ordnen und wieder zu richten. Und er ruft nochmal ganz bewusst zur Wachsamkeit auf, Wachsamkeit vor Irrlehren jeder Art. Lasst euch in eurem Glauben nicht verunsichern. Das also schreibt Paulus an seine Gemeinde in Korinth. Am Anfang war wie so oft alles schick. Was habe ich gesagt? Friede, Freude, Eierkuchen, alles gut. Aber im Laufe der Zeit zeigten sich die Schwierigkeiten des Zusammenlebens. Ich habe die verschiedenen Schichten an Menschen euch vorhin erzählt. Und daraus eine Gemeinde ist nicht ganz einfach, nicht problemlos. Und auch die Korinther selbst hatten ja diese Erfahrung gemacht, naja, ganz so einfach geht das wohl nicht. Die Schwierigkeiten waren aber hier nicht eine enge Gesetzlichkeit, wie es in manchen anderen Gemeinden damals war, wie wir es aus den Paulusbriefen lesen können, zum Beispiel an die Galater oder auch Kolossäer, sondern hier war es genau das Gegenteil. Es war die zu große Freiheit, die sie sich selbst gegönnt hatten. Alles steht mir frei, lautet ihre Losung. Das in der Welt gelebte Leben, ja, das spielt keine Rolle, das kann ich ja leben, wie ich will. Da passiert nichts, das hat keinen Einfluss auf irgendwas. Erkenntnis ist wichtig, die Gaben sind wichtig, das prophetische Wort ist wichtig. Aber mein Leben, der Alltag, ist nicht so schlimm. Die Folge: Warum also nicht meine geschlechtlichen Bedürfnisse erfüllen, wie Essen und Trinken auch? Kapitel 6. Warum nicht Opferfleisch essen, wenn ich als Christ weiß, dass es diese Götter doch gar nicht gibt? Kapitel 8. Und warum nicht meine eigene Schwiegermutter heiraten? Kapitel 5. Wir merken vielleicht, wo diese Spirale hinführt. Der Blick auf die Tiefe der Sünde und die Verlorenheit der Menschen ging ihnen nach so kurzer Zeit schon wieder verloren. Das Kreuz Jesu war ihnen unwichtig geworden. Statt Jesus wurde der Freiheit gehuldigt. Bloß keine Einengung, bloß nichts Konkretes, bloß keine Beschneidung meiner Freiheit. Ich habe schon angedeutet, diese Beschreibung erinnert mich sehr an unsere Zeit heute. Wer will sich denn heute noch etwas sagen lassen? Eine unglaublich aktuelle Meinung und unglaublich aktuell in unserer Zeit. Homosexualität in fast allen Formen heute gang und gäbe. Selbstbestimmung, Schwangerschaftsabbruch, überhaupt die EKD hat sich davon verabschiedet, ja, ist nicht mehr in, Schwangerschaft darf abgebrochen werden. Wir retten die Welt, diese neue Umweltreligion, die nur wirtschaftlich und finanzielle Gründe hat. Als Paulus von dieser Situation erfahren hat, da macht er sich gewaltige und berechtigte Sorgen um seine Gemeinde. Er ahnt schon, wo das hinläuft. Und er, Paulus, wird sogar noch aus der Ferne angegriffen und angefeindet und selbst in Frage gestellt und beschimpft. Er muss sich sogar mit dem Unwillen der Korinther auseinandersetzen und herumschlagen, die plötzlich nicht mehr an die Auferstehungsbotschaft glauben und den Glauben nicht mehr ernst nehmen. Und er fragt sich, warum sind die Korinther trotz aller Erkenntnis und der Fülle der Geistesgaben wieder so fleischlich geworden, solche Kinder der Welt geworden, so vom eigenen Ich bestimmt? Und die Antwort lautet, weil sie das Wort vom Kreuz aus ihrer Mitte weggeschoben haben und mit allerlei Weisheit und Kult ersetzt haben. Und das schreibt ihnen Paulus hier in diesem Brief. Und dadurch bekommen wir auch ein Stück von dem Leben damals im ersten Jahrhundert so mit, können einen kleinen Einblick haben. Wenn wir diesen Brief vielleicht im Laufe des Jahres mal so durcharbeiten. Meistens kommt er im Sommer in der Bibellese. Dann würden wir merken, dass Paulus hier ganz klar und deutlich schreibt. Nichts beschönigt. Es bringt ja nichts. Und Paulus fasst jetzt seine letzten Ermahnung, die grundlegende christliche Lehre, noch einmal zusammen, das Wichtigste. Und dann sind halt diese beiden Verse so fast der Schluss. Seid wachsam, steht fest im Glauben, seid mutig, seid stark. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Schauen wir uns in einem zweiten Teil an, was Paulus uns mit diesen zwei Schlussversen genau sagen wollte. Haben wir zunächst dieses seid wachsam. Luther übersetzt mit wachet. Gemeint ist also hier, seid aufmerksam, Augen auf, bleibt in Bereitschaft. Warum? Wofür? Zwei Bibelstellen, die uns eine kleine Antwort darauf geben, es gibt viel mehr. Matthäus 26, bleibt wach und betet, sonst wird euch die Versuchung überwältigen. Das haben Sie schon gemerkt, dass die Versuchung vor der Tür steht und vielleicht schon drin ist in der Gemeinde. 1. Petrus 5, seid nüchtern und wachsam, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Petrus sagt hier ganz deutlich, wer es ist. Satan will unser Leben haben. Wie ein brüllender Löwe will er uns verschlingen. Wachsamkeit ist von immenser Bedeutung für unseren Glauben, nicht nur für die beiden Erdmännchen. Wir leben nicht im luftleeren Raum, sondern wir werden bedroht und gefährdet von Satan, dem, der nicht will, dass wir mit Jesus Christus unterwegs sind. Im Glauben leben heißt, nicht schwärmerisch zu sein oder seinen Träumen nur nachzuhängen, und auch nicht sorglose Schläfrigkeit, sondern bewusst zu sein, dieser Situation, in der wir uns befinden, hallo, es ist noch Krieg zwischen den himmlischen und den satanischen Mächten. Noch sind wir auf dieser Erde. Seid wachsam, steht fest im Glauben, zeigt euch mannhaft und stark. Das ist für mich so wie der Aufruf zu einem Kampf. Christen müssen kämpfen. Aber wir haben Jesus an unserer Seite. Und wir müssen manchmal auch in unserer Welt uns so stellen, wie starke Soldaten es auch sind, die auf der Hut sind und die auf die Rückkehr und auf neue Weisung ihres Herrn warten. Die Begriffe, die wir hier lesen in diesem Vers, die sind alle irgendwie militärisch. Passt auf, wacht, seid ständig auf der Hut, damit ihr nicht vom Feind überrascht werdet. Steht fest im Glauben, bleibt in euren Reihen, seid nicht unsicher, seid entschlossen, haltet zusammen, bleibt einfach Jesus treu. Wir haben unser Ziel noch nicht erreicht und der Feind möchte uns gern immer noch besiegen. Und wenn das nicht gelingt, dann wenigstens in die Irre führen, vom Glauben abbringen, irgendwie mit anderen weltlichen Dingen gefangen nehmen. Darum Augen auf, seid wachsam. Worauf soll ich achten? Dass wir im Gehorsam gegenüber Gottes Wort leben. Das heißt immer wieder nachlesen und uns sagen lassen, was will denn Gott, was will denn Jesus von mir? Wie soll ich mein Leben führen in dieser Zeit, in dieser Welt? Und Jesus sehnlichster Wunsch ist es, dass wir dieser seiner bedingungslosen Liebe ganz einfach Glauben schenken und mit ihm leben und dann wird auch unser Glaube wachsen können. Nur wenn wir nahe bei Jesus bleiben, dann können wir auch Frucht bringen. Dann wird diese göttliche Liebe vielleicht auch durch uns sichtbar. Aus der Gnade, die durch Jesus in unser Leben kommt, wird auch ein großes Stück gehorsam werden. Es ist natürlich schwierig für die Menschen, die Gottes Wort nicht so genau nehmen, die durch Egoismus vielleicht, durch Ungehorsam ihr Gewissen schon so ein bisschen eingeschläfert haben. Eine Warnung: Wir setzen damit unsere geistliche Wahrnehmungsfähigkeit aufs Spiel. Wir bekommen den Unterschied nicht mehr mit. Ihr Lieben, Gehorsam Gott gegenüber ist keine Option, ist keine Entweder-Oder-Möglichkeit, keine Wahlmöglichkeit. Gehorsam Gott gegenüber ist ein Zeichen unserer Zugehörigkeit zu ihm und seines Herrseins über unser, über mein Leben. Letztlich ein Ausdruck unserer Liebe und das in Gegenseitigkeit. Du brauchst ja nicht mal deine Schuld selbst zu tragen. Das hat Jesus ja alles schon für dich getan, damals am Kreuz. Und am Kreuz musst du sowieso vorbei. Also steht fest im Glauben. Und es geht ja nicht um unsere Standfestigkeit, die ist manchmal schon ein bisschen wackelig, weiß das. Sondern es geht um dieses Verwurzeltsein in Jesus Christus. Mit ihm rechnen, sich beharrlich um eine gute Verbindung bemühen, das geschieht im Gebet und das werden wir die nächste Woche reichlich tun können. Und ausdauernd sein, im gehorsamen Vertrauen auf ihn sehen, in allen Belangen meines Lebens. Das gibt Sicherheit und Standfestigkeit, Wahrhaftigkeit und Aufrichtigkeit. Worin weiß ich überhaupt, was ich glaube? Ist mir das immer so bewusst? Kann ich es abrufen? Habe ich meine Seele, habe ich meinen Verstand mit Wahrheit, mit dem Wort Gottes gefüttert oder mit allem möglichen anderen? Werde ich vielleicht nur von Gefühlen geleitet? Seid mutig und stark. Ja, das sind keine Schlagworte von heute. Paulus geht hier zurück auf das Alte Testament. Psalm 31, euer Herz sei stark und unverzagt, ihr alle, die ihr wartet auf den Herrn. Mitte des Alten Testaments, die Psalmen, diese Wartehaltung, diese Sehnsucht, diese Hoffnung auf den Herrn. Und 1. Chronik 28, da sagt David zu seinem Sohn Salomo, da geht es also um den Tempelbau, der da bevorstand, sei stark und mutig und handle und fürchte dich nicht. Also es werden bestimmt Schwierigkeiten kommen, es wird Probleme geben, aber fürchte dich nicht. Und das Beste, weil es ein Original ist von Gott, kommt zum Schluss, zumindest ich liebe diese Stelle ganz sehr, dieser Beginn aus dem Josua-Buch, Josua 1. Dreimal spricht Gott hier zu Josua. Sei mutig und stark, denn du sollst diesem Volk das Land zum Besitz geben, von dem du weißt, ich habe ihren Vätern geschworen, es ihnen zu geben. Sei nur mutig und stark und achte genau darauf, dass du ganz nach der Weisung handelst, die mein Knecht Mose dir gegeben hat. Weich nicht nach rechts und nicht nach links davon ab, damit du Erfolg hast in allem, was du unternimmst. Über dieses Gesetzbuch sollst du immer reden und Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, genauso zu handeln, wie darin geschrieben steht. Dann wirst du auf deinem Weg Glück und Erfolg haben. Und jetzt kommt eigentlich die Spitze in diesem Vers. Hab ich dir nicht befohlen, sei mutig und stark. Fürchte dich also nicht und hab keine Angst, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir bei allem, was du unternimmst. Es ist für Josua eine Zusage, wo er drauf aufbauen kann und die gilt uns genauso. Genauso für unser Leben, für dieses neue Jahr, mindestens für dieses neue Jahr, das wir beginnen. Ein besseres, ein sicheres Zeichen gibt es doch eigentlich gar nicht. Mögen wir alle bedrängt werden und ja, mag alles umgestürzt werden und durcheinander kommen. Was liegt daran, wenn dieses eine Wort in meinem Leben wirklich Grund und Fundament ist? Dein Gott ist mit dir bei allem, was du unternimmst. Mehr brauche ich nicht. Franz von Sales schrieb dazu, die Nächte werden uns zum Tag, wenn Gott in unseren Herzen ist. Der Tag zur Nacht, wenn er nicht da ist. Also wir merken, es kann um uns auch finster sein, wenn wir Gott in unserem Herzen haben, dann scheint uns das Licht der Herrlichkeit. Sei mutig und stark. Die Bedeutung für mutig, agiere wie ein Mann, habe ich gelesen. Manchmal wird es auch übersetzt, sei mannhaft. Ich musste daran denken, an die alten Karl-May-Bücher, da gab es diese Redewendung, und er ermannte sich. Ich weiß nicht, wer May gelesen hat. Also präsentiere dich doch schon wie der Sieger. Das bietet uns Gott hier an. Und ihr Lieben, wenn wir noch einmal zu Josua schauen, da fallen uns diese Parallelen auch zu unserem Leben auf mit Jesus. Gott fordert auch uns auf, mutig und stark zu sein. Jeden Mann, Frau, Kinder. Gott ist wohl der Einzige auch, der uns dazu wirklich auffordern kann und auffordern darf, weil er hinter uns steht. Weil er diese Plattform, diese Bodenplatte für uns ist. Ist es uns echt möglich, so stark zu sein? Mit ihm ist alles möglich. Stellt euch vor, wenn Josua das Wort Gottes nicht ernst genommen hätte. Es wäre gleichbedeutend gewesen mit, Gott, ich traue dir das nicht zu. Das geht bestimmt schief, ich traue dir das nicht zu. Wir machen das nicht, wir machen eine abgeschwächte Version. Also ihr Lieben, worauf baust du dein Leben? Weich nicht ab von den Geboten, von den Worten, die Gott dir gegeben hat, weder rechts noch links, sondern beachte sie genau. Diese Willenserklärung hat Gott damals seinem Volk schon befohlen, anbefohlen, anvertraut. Und er rechnet eigentlich damit und er setzt es ein Stück auch voraus, denn es hat Gültigkeit für die Ewigkeit. Und dabei immer von der Liebe leiten lassen. Mahatma Gandhi hat gesagt, Liebe ist die stärkste Macht der Welt und doch ist sie die demütigste, die man sich vorstellen kann. All das Wachen, all das Feststehen, all der Mut und all die Stärke, die die Christen in Korinth noch zeigen mögen, um auch ihr Leben in der Gemeinde wieder zu ordnen, erreicht nichts ohne Liebe. Es ist eine alte Weisheit, alles was mit Druck geschieht, erzeugt Gegendruck. Das hat sich nicht geändert. Und das, was in Liebe geschieht, wird Liebe widerspiegeln können. Ein Empfinden inniger Verbundenheit mit anderen, das kann nicht echt sein, wenn nicht zugleich im Herzen auch eine Zärtlichkeit, ein Mitleid für den anderen, eine Sorge um den Menschen da ist, um den anderen. Ich muss mit dem anderen eine Beziehung haben, ich muss etwas für ihn fühlen. Und so führen wir auch heute unsere Arbeit und unseren Auftrag bestmöglich aus. Und wir begreifen uns als Werkzeuge, die Gott lieben und als Träger auch der Verantwortung und des Vertrauens, die Gott uns ja trotz aller Unzulänglichkeit immer wieder schenkt. Er schickt uns immer wieder los, mit dieser guten Botschaft in diese Welt zu gehen. Du tust dann ja jede Handlung als ein Christ, der sich ausschließlich in Gott stark weiß, der sich als Christ einzig und allein von der Liebe leiten lässt. Die Liebe Christi wohnt in unserem Herzen, ist für uns Quelle des Lebens und Motivation unseres Handels. Wir dürfen alles tun aus Liebe, weil uns das Jesus ja vorgelebt hat. Das ist ja das, was wir mit seinem Wort in uns aufgenommen haben. Ein Zitat von Dante Alighieri, ein italienischer Dichter und Philosoph: Wenn du Liebe in dir hast, spielt es keine Rolle, ob du Kathedralen baust oder in der Küche Kartoffeln schälst. Du lässt dich von der Liebe dort leiten, wo du lebst. Es geht um eine innige Verbundenheit mit anderen Menschen, wo Herz und Zärtlichkeit, Mitleid und Sorge, Freude und Nächstenliebe im Mittelpunkt stehen. Diese Verbundenheit pflegen wir und um diese bemühen wir uns. Wir begreifen uns als Kinder Gottes, die Gott lieben, und in ihm auch unseren Nächsten. Ich weiß, dass es nicht immer einfach ist. Dass wir Unsichtbares wie die Liebe sichtbar werden lassen, Gestalt annehmen lassen und damit selbst als Boden, als Kinder dieser Liebe Gottes erkennbar werden. Darum allein geht es. Paulus betont hier diese Wichtigkeit der Liebe. Und er spricht sogar einen Fluch aus, auch in diesen letzten paar Gedanken des Briefes, über diejenigen, die zwar von einer Hingabe an Jesus sprechen, aber keine echte Liebe zu ihm haben. Oder die ihn vielleicht sogar ablehnen. Also es ist nicht so einfach, dass man nur sagt, nur damit will ich nichts zu tun haben. Nein, nein, das steht unter dem Fluch hier sogar. Und dann folgt das Schlusswort von Paulus, der sagt oder schreibt ihnen: Ich, Paulus, bin durch Jesus Christus immer mit euch verbunden. Also er bietet ihnen an, wenn ihr Probleme habt, die ihr so unter euch nicht lösen könnt, dann kommt, dann schreibt, dann fragt, redet mit mir, ich will euch doch helfen. Nach dem Geist Jesu zu handeln bedeutet nicht automatisch, so um des lieben Friedens willen, immer nur zu schweigen und alles unter die Decke zu kehren. Nein, nein. Auch schönreden und alles runterschlucken gilt nicht, das ändert nichts. Paulus hat viele Dinge, die in der Gemeinde falsch liefen, die er erfahren hat, klar und direkt angesprochen. Auch wenn einiges für manche sicherlich schwer zu verdauen war. Aber am Ende, ganz am Ende jetzt, spricht er versöhnliche Worte, spricht von Liebe und Verbundenheit und endet mit einem Segenswort. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch. Meine Liebe gilt euch allen. Damit hat er ein großes Stück auf diesem Weg der Versöhnung auch in der Gemeinde ihnen mitgeteilt, ihnen versucht zu helfen. Also bei allen zwischenmenschlichen Konflikten, die es heute genau noch so gibt, und der Notwendigkeit auch, unschöne Dinge anzusprechen und Disharmonien auch mal ein Stück auszuhalten, gilt für uns heute: Lasst uns diesen Geist der Liebe Jesu, der Verbundenheit untereinander, nicht verlieren. Gerade eben auch dann, wenn es schwierig ist, wenn es manchmal auch ein bisschen wehtut. Lasst uns Paulus letzte Ermahnung in unser Herz aufnehmen und daran festhalten. Es ist kein Gegensatz zu dem, was ich vorher gesagt habe, von dem mutig und stark sein. Das gehört zusammen. Denn wirkliche Liebe ist weder Schwäche noch Gutmütigkeit, noch feiges Beschwichtigen oder Beschönigen. Liebe will mit ehrlichem Herzen und mit ganzem Ernst und mit vollem Einsatz das wahre, das echte Leben für den anderen. Für den anderen. Liebe will immer für den anderen. Außer die Egoisten, die lieben sich selber. Und so möchte ich, wie Paulus seinen Brief damals, auch für uns heute noch einmal abschließen. Seid wachsam, steht fest im Glauben, seid mutig, seid stark. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und so endet Paulus für die Korinther dann auch mit diesem Segenswort: Die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch. Meine Liebe ist mit euch allen in Christus Jesus. Amen.